sie zeigt sich in unseren Wünschen. Denn ich habe das ja versprochen, dass ihr eine Definition des Prinzip Hoffnung bekommt. Das ist die Definition. Heute wird's hart. In diesem Podcast, der da heißt Hallo Hoffnung und dessen einziges erklärtes Ziel heute eventuell ist, dass ihr nicht mehr googeln müsst, was ist eigentlich das Prinzip Hoffnung. Ich bin Stefan Finn-Spielhoff. Ja, das Gerücht ist wahr. Ich mache mein Müsli selbst, wenn ich nicht andere Dinge tue, wie Texte schreiben oder Podcasts aufnehmen. Liebe Christiane.
Ja, mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Gedächtnistrainerin und Autorin. Ich mache mein Müsli auch manchmal selbst, aber nicht so aufwendig wie du, das kann ich jetzt schon sagen. Und ich habe etwas Neues in meinem Müsli entdeckt, nämlich gefriergetrocknete Blaubeeren aus der Drogerie. Lecker.
Früher habe ich auch das Müsli selber im Ofen gebacken. Diese Mühe mache ich mir nicht mehr, sondern
so eine Granola einfach.
Ja. Sondern kaufe einfach bei der Bio-Company die billige Eigenmarke Crunchy Müsli und tue dann alles rein, was ich da noch reinhaben will. Funktioniert sehr gut. Ist so ein bisschen Reste-Essen. Weil ich mir auch
letzten Winter... Muss man aber immer aufpassen.
Ja?
Ist viel Zucker drin in so Crunchy-Sachen.
Habe ich gehört. Ist mir total egal. Das sind so Sachen, wo ich so denke, Leute, man kann mir nicht jedes Glück aus dem Leben nehmen. Ein paar Sachen möchte ich auch behalten, wie Crunchy Müsli.
Das ist doch fein. Und da ist bestimmt aus dem Bio... Supermarkt ist nicht so viel Zucker drin. Entschuldige, ich schweife ab. Wir erinnern uns. Prinzip Hoffnung. Ich wollte das auch schon wirklich sehr, sehr lange wissen, was das eigentlich
das
auf sich
ist,
hat.
Das ist, wir erinnern uns damals, als wir diesen Podcast gestartet haben. Also ihr erinnert euch nicht, weil ich mich daran erinnere. Ich war sehr fröhlich, diesen Podcast zu machen und ich hatte viel vor. Manche Leute wissen ja, dass ich Philosophie studiert habe. Also dachte ich, ich werde mich auf jeden Fall auch dem Mammutwerk Das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch zuwenden. Das Standardwerk über die Hoffnung aus der Philosophie. Und also kaufte ich mir diese Bände an Literatur, es sind 3 Stück, in der fröhlichen Hoffnung, eine wunderbare Folge über Ernst Bloch zu machen. Und habe dann angefangen, dieses Buch zu lesen und diesen Plan sofort wieder aufgegeben.
Ich kann das nachvollziehen, weil ich glaube, Teil 1 und Teil 2 stehen auch tatsächlich in meinem Bücherregal. Ich weiß nicht, wie es da hingekommen ist. Und ich erinnere mich an den Moment, als ich es auch mal aus dem Regal gezogen habe, aufgeschlagen habe, einen Satz oder vielleicht 2 Sätze gelesen habe und dann wieder zugeklappt habe und wieder ins Regal gestellt habe. Ganz nach hinten.
Das kann ich zu 100% nachvollziehen. Denn es ist wirklich ein grauenhaftes Buch. Man kann sagen, also es sind ja 3 Bücher, es sind 3 Bände, etwas über 1600 Seiten. Und es macht keine Freude, dieses Buch zu lesen. Ich sage das als Philosoph, der schon sehr viele Texte gelesen hat, die theoretisch auch keine Freude machen zu lesen, die aber dann doch auf so eine perverse Art und Weise Freude machen zu lesen. Daraufhin habe ich also gedacht, okay, wenn ich das schon nicht alles lesen muss, diese 1600 Seiten, vielleicht kann mir das Internet einfach sagen, was das Prinzip Hoffnung ist, damit ich das zumindest weiß. Zu googeln, was das Prinzip Hoffnung ist, ist auch sehr schwierig und wird keine relevanten, zufriedenstellenden Antworten geben. Und nun habe ich aber in der letzten Zeit aus Gründen eines gewissen Projektes, an dem ich arbeite, dass wir euch vielleicht bald irgendetwas erzählen werden, gesagt, okay Leute, was muttert Mutt, ich gehe jetzt mal an diesen Herrn Bloch ran und nehme zu Hilfe ganz viel Literatur. Unter anderem wird das auch in diesem Podcast heute darum gehen. Also ich habe nicht nur das Prinzip Hoffnung gelesen, sondern ich benutze auch das Buch Hope Without Optimism von Terry Eagleton, das Buch Hoffnung von Ingolf U. Dahlfährt und das Buch The Open Society and Its Enemy von einem gewissen Herrn Karl Popper, um diesem lieben Herrn Bloch habhaft zu werden.
Erstmal durchatmen.
Und es wird ein wilder Ritt. Ich kann das alles nicht so ernst nehmen, deshalb werde ich auch sehr ungenau sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende dieser Folge ihr alle, die ihr hier zuhört, rausgehen werdet mit einer Definition von dem Prinzip Hoffnung oder dem, was Ernst Bloch mit dem Prinzip Hoffnung meint, die in irgendeiner Weise zufriedenstellend ist. Punkt.
Ich bin aufgeregt. Ich bin freudig
bist
aufgeregt.
Bist du bereit? Hast du zum Einstieg irgendeine Art von Frage, die ich beantworten kann, bevor ich das tun muss, was ich nicht tun will, nämlich über Ernst Bloch reden?
Das ist das freudige Vorlachen. Nee, ich habe wirklich gar keine Fragen. Ich bin einfach wirklich, ich bin jetzt neugierig, was uns da erwartet, weil du hast mir jetzt schon irgendwie, auch wenn du gesagt hast, dass alles ganz furchtbar wird, doch so ein bisschen so ein Geschmäckle auf das Prinzip gemacht. Kann man Zurecht. Das so sagen? Ein Geschmäckle gemacht?
Ein Geschmäckle. Wir haben auf jeden Fall mehrere Geschmacksrichtungen heute. Wer war Ernst Bloch? Ernst Bloch war ein Philosoph, der eben das Prinzip Hoffnung geschrieben hat, unter anderem. Und das ist sein Magnus Opus. Er hat es in den USA geschrieben, nachdem er vor den Nazis geflohen ist. Ist dann zurückgekehrt, war ein großer Stalinist, ein großer Stalin-Fan. Hat auch in der DDR gewohnt bis zum Mauerfall, als er dann, bis er dann 1961 zu Besuch nach Westdeutschland gefahren ist und nie wieder zurückgekommen ist. Über Stalin hat er zum Beispiel mal gesagt, dass der wirklich einen wirklichen Führer ins Glück, eine Richtgestalt der Liebe, des Vertrauens, der Revolution und Verehrung würdig. Okay. Also eine absolut vernünftige Meinung, die man über Josef Stalin haben kann. Dieser Mann also, Ernst Bloch, der dann auch ein großer, also sozusagen auch in Westdeutschland dann irgendwie so eine große Followschaft bekommen hat und viele Leute fanden das so richtig gut, hat also diesen Magnus Opus über die Hoffnung geschrieben, wobei das Buch eigentlich gar nicht das Prinzip Hoffnung heißen sollte, sondern The Dreams of a Better Life, die Träume eines besseren Lebens. Und ich würde argumentieren auf eine gewisse Art und Weise, dass, obwohl das Buch das Prinzip Hoffnung heißt, obwohl es 1600 Seiten lang ist, dass der Herr Bloch eigentlich kein Buch über die Hoffnung geschrieben hat, sondern entweder ein Buch über Träume oder eins über Utopien, aber eigentlich nicht über die Hoffnung.
Es also wäre das der passendere Titel gewesen?
Meiner Meinung nach ja. Aber natürlich ist das Prinzip Hoffnung ein genialer Titel.
Also Auf jeden Fall.
Aus PR- und Marketinggründen kann ich das total nachvollziehen. Ich bin mit dieser Meinung nicht alleine. Ein Zeitgenosse und Fan-Favorite von mir, ein gewisser Theodor W. Adorno, hat Ähnliches gesagt. Er hat geschrieben über dieses Buch, anstelle der wirklichen Anstrengung und Arbeit des Begriffs, die ein alter Hegelianer wie Bloch doch weiß Gott schwer zu nehmen hätte, ist das Buch wie ein reißendes Gewässer, in dem alles mögliche Zeug, vor allem Konservenbüchsen, herumschwimmt, überreich an einem teilweise übrigens etwas apokryphen Stoff, aber arm einfach an geistigem Gehalt.
Ui.
Also war von Anfang an, wurde draufgehauen. Und wir haben hier schon einen ersten Hinweis, in welche Richtung wir gehen. Es fiel nämlich das Wort Hegelianer. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass das darauf hindeutet, dass der liebe Herr Bloch einen anderen Philosophen, einen gewissen Herrn Hegel, sehr, sehr gut fand.
Und kannst du uns so da nochmal kurz reinholen? Sorry, dass ich dir so frech zwischenfrage. Vielleicht hattest du das eh schon geplant, aber kannst du uns da mal nochmal kurz reinholen? Wahrscheinlich hattest du das eh vor, ne? Was denn Hegelianer jetzt so bedeutet, was der gute Herr Hegel da uns mitteilen wollte.
Hegel ist einer der bekanntesten und beliebtesten Philosophen, die überhaupt wo gibt. Sehr oft, wenn ich Texte lese, die ich sehr gut finde, kommen Leute um die Ecke und finden Hegel auch gut. Was ich problematisch finde, weil Hegel grauenhaft ist. Und ich habe Philosophie studiert und bin immer auf Hegel gestoßen und habe immer so genickt, so ja, okay, alle finden irgendwie Hegel gut und ich so, ich nicht. Was ist falsch mit mir? Und bin dann später nach meinem Studium auf einen wunderbaren Philosophen getroffen, nämlich auf Karl Popper, den ich eben schon erwähnt habe, und der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, nur um über drei Philosophen zu lästern, nämlich einmal über Platon, einmal über Hegel und einmal über Marx. Und weil er das so wunderschön beschreibt, von Anfang an fange ich an mit einem Zitat von Karl Popper über Hegel. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Motivator, um dieses dicke Buch, das er geschrieben hat, The Open Society and Its Enemies, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, selbst zu lesen. Pass auf. Hegel, von den Mächtigen, die da oben sind, als der beglaubigte große Philosoph eingesetzt, war ein flachköpfig, fader, ekelerregender, ungebildeter Scharlatan, der den Gipfel der Dreistigkeit erreichte, indem er den verrücktesten, mystifizierenden Unsinn zusammengekritzelte und auftischte. Dieser Unsinn wurde von seinen geldgierigen Anhängern lautstark als unsterbliche Weisheit verkündet und von allen Dummköpfen bereitwillig als solche akzeptiert, die sich auf diese Weise zu einem so vollkommenen Chor der Bewunderung zusammenschlossen, wie man ihn noch nie gehört hatte. Das weite Feld der geistigen Einfluss, mit dem Hegel von den Mächtigen ausgestattet wurde, hat es ihm ermöglicht, die intellektuelle Verderbnis einer ganzen Generation zu erreichen. Also ein Fan.
Aber hallo, so wie
Man
du.
muss, total wie ich, er spricht mir aus der Seele. Man muss dazu wissen, dass dieses ganze Buch, The Open Society and Its Enemies, halt eine Frage ist, oder also dann die Idee ist, dass es einfach gewisse Philosophen gibt, die einfach dazu benutzt werden, um diktatorische und faschistische Regime zu unterstützen. Und Hegel wurde eben von den Königen damals eingesetzt, wie gesagt, um halt irgendwie die Herrschaft der elitären Leute zu sichern. Was sagt Hegel, das für uns interessant ist, wenn wir über Bloch reden? Hegel ist der Meinung, dass es so eine Art Vernunft in der Welt gibt, die sich auf einer Art rationalem Pfad bis hin zu einer absoluten Stadium der Vernunft nach und nach sich selbst bewusst wird und sich uns offenbart. Klingt hanebüchen, richtig?
Ja, schon so ein bisschen.
Es ist eben
Ist das
auch
auch der
total
Weltgeist
hanebüchen.
oder ist das der?
Das ist dieser Weltgeist, von dem wir immer so viel hören. Ja, also Hegel, um
Mhm,
es
und der
mal
entwickelt sich zur Vernunft hin. Der strebt
ja,
Richtung
nein,
Vernunft.
es ist die Vernunft, das
Ja, es ist die Vernunft.
Rationale, das sich sozusagen selber immer wieder erkennt. Ja,
Und was
es ist
ist
mehr
das
der Druck,
irgendwie
ich weiß,
greifbarer?
ich es
Es ist einfach
ist
nur ein
es
Konzept,
ist
und das ist da, es ist da. Der Weltgeist ist da, die Vernunft ist da und entfaltet sich mit der Zeit. Oder gibt es auch Rückschläge bei der Vernunft?
Eigentlich nicht.
Okay.
Eigentlich ist die Idee, dass es halt einen mehr oder weniger geradlinigen Verlauf des Universums gibt, in dem sich ein dem Universum inhärente Tatsächlichkeit sich nach und nach offenbart. Und zwar anhand einer, wir nennen es oder Hegel nennt es Dialektik. Wir sind ganz oft, wenn jemand von Dialektik spricht, meinen die so etwas, dass nämlich wir mehr oder weniger durch die Gegend laufen. Und wir in unserem Verstand etwas wissen. Und dann aber auf so eine unbewusste Art und Weise denkt unsere Vernunft, Moment mal, irgendetwas an dem, was der Verstand da weiß, stimmt aber nicht. Da ist so ein Widerspruch. Und diesen negativen Widerspruch erkennt die Vernunft. Und erkennt sich in diesem Widerspruch auch selber. Und führt dann diesen Widerspruch hinüber in eine positive Einheit. Ganz, ganz platt gesagt ist das, man hat eine These, zu dieser These gibt es eine Antithese und dann entsteht aus dieser Antithese eine Synthese. Und das ist das Rationale der Welt, die halt immer in eine Richtung strebt, immer rationaler, immer logischer, immer vernunftsbedingter wird. Und deshalb ist es halt, deshalb mochten halt natürlich auch die führenden Kräfte, oder deshalb sagt Popper, mochten die Könige den Hegel so gerne, weil man halt sagen konnte, naja, da es hier immer nur in eine Richtung geht und alles immer vernünftiger wird und wir jetzt hier gerade regieren, ist das ja wohl die vernünftigste Zeit, in der wir überhaupt jemals gelebt haben.
Klingt
Macht Sinn.
wahnsinnig logisch.
Alle finden, das ist halt, also ich sage wirklich, Popper regt sich wahnsinnig auf, weil es halt so total logisch ist. Klar, These, Antithese, Synthese, super gut, ja. Aber natürlich, wenn man 5 Sekunden hinblickt, ist es totaler Bullshit. Ihr könnt auch gerne mal als für nach Beispielen suchen, wie das funktionieren soll. Ich möchte hier es nicht vortragen, weil das ja sozusagen nur ein Nebenschauspiel ist, um zu dem lieben Bloch zu kommen. Mhm. Was nämlich der Hegel sozusagen als Weltgeist bezeichnet hat. Dann diese Substanz im Universum, die irgendwo hinzuläuft, das ist für den lieben Herrn Bloch die Hoffnung.
Was? Das ist der Weltgeist quasi?
Zack. Ja.
Hat er einfach nur umgenannt, umgetauft?
Er hat gewisse Anlehnungen gemacht. Hat gesagt, wisst ihr was? Diese Idee, dass es eine positive Energie in der Welt gibt, die auf ein Maximum hinzuläuft, das finde ich super. Dieses Maximum ist dann nicht wie bei Hegel das Absolute. Dieses Maximum ist bei Bloch die Utopie. Eine irgendwie in der Zukunft gelegener Moment der Glückseligkeit, in der all das, was uns gerade so irgendwie zu schaffen macht, Miete zahlen, Hunger, Hautkrebs, was es halt so gibt, eigentlich in dieser Form nicht mehr existiert.
Also es wird alles, also es wird dann alles gut. Es ist jetzt nicht so irgendwie.
Alles wird gut. Sehr gut. Ja,
punktuell, sondern alles wird für alle gut.
Alles quasi. Wird irgendwann für alle einfach gut. Vollkommen richtig.
Klingt auch logisch.
Ja, ich möchte diesen Moment benutzen, um einmal kurz ein bisschen vorzulesen, wie Bloch denn im Original klingt. Damit ihr selber die Erfahrung macht, wie grauenhaft Bloch im Original klingt. Und ich habe wirklich das Buch aufgeschlagen, irgendeine Passage rausgenommen. Drüber steht kurz vor Torschluss, klar. Wie wird nun das häufigste Leben, nämlich das Stillalltägliche, umgeträumt? Wir verlassen die rachsüchtigen Wünsche. Es gibt außerdem auch warme, harmlose, närrische und bunte. Im Allgemeinen begnügt sich der kleine Mann, der nicht Klassenbewusste, damit das Seine nur etwas umzustellen. Er verändert nichts, aber er gießt das Waschwasser seines bisherigen, also unzureichend empfundenen Daseins vorübergehend aus. Seine Wachtürme bleiben privat, sie sind, besonders gern, sexuelle, sodann geschäftliche und mussieren in beidem. So geht das 1600 Seiten lang, Leute.
Wahnsinn.
In die Ecke damit.
Weg, weg, weg.
Das war nur, um zu zeigen, dass dieses Buch tatsächlich unlesbar ist. Was sich auch immer wieder daran zeigt, dass wenn man Sekundartexte über Bloch liest, kaum Leute Bloch im Stück, am Stück zitieren. Sondern immer nur so.
Weil keiner Bock hat, es zu lesen. Die haben auch einfach nur die Seite aufgeschlagen, Finger irgendwo in eine Zeile geführt und dann vorgelesen oder zitiert.
Das ist ja sozusagen so zwei Wörter, Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu, drei Wörter, Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu. Der Klassiker.
So schön.
Aber wir merken hier, dass, und das macht Bloch sehr schnell klar, er setzt mehr oder weniger Hoffnung mit Träumen gleich. Das macht er sehr deutlich am Anfang und er redet wirklich so von Jünglingen, die davon träumen, eine Maid auf einer Party kennenzulernen und irgendwie davon, wie man gerne Schaffner werden wollen würde und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Und diese Träume, es kann sich fassen, dass ich das jetzt machen muss. Diese Träume sind mehr oder weniger die Utopie, die durch die Zeit zurücktelefoniert, um uns den richtigen Weg zur Utopie zu zeigen.
Wer ruft wo an? Was? Wer telefoniert zurück?
Vielen Dank. Ja, ja, das ist die richtige Reaktion. Er macht eine Anlehnung bei Freud und dem Unterbewusstsein, was ja mehr oder weniger unsere schlafenden Träume sind, wo halt unser Gehirn irgendwie teilweise Dinge miteinander verarbeitet, die wir nicht richtig verarbeitet haben, die uns passiert sind. Mhm. Und dem entgegenstellt Bloch den Begriff des noch nicht Bewussten, das aber in unseren Träumen halt schon angedeutet ist. Und zwar sozusagen wie E.T. nach Hause telefoniert, so telefoniert die Hoffnung, also so telefoniert die Utopie als Hoffnung.
Also die schon
zurück zu
die schon vollendete Glückseligkeit telefoniert zurück.
Das allgemeine, das ist der perfekte Ort, sendet uns sozusagen kosmische Ideen zurück, damit wir uns eben auf diese Utopie zubewegen. Und diese Utopie, diese Hoffnung ist auch nochmal ein rein positives. Das heißt, sie ist also nicht negativ oder so. Er sagt dann, okay, die kann halt irgendwie korrumpiert werden. Man kann halt Träume korrumpieren. Aber tendenziell ist die Hoffnung eine reine positive Bewegung in eine Richtung, die uns alle glücklich machen wird.
Und diese Träume haben jetzt aber tatsächlich mit Wunschvorstellungen zu tun. Jetzt nicht Nachtsträume, die man träumt. Es geht schon natürlich um die Wünsche, die man hat, oder?
Genau, das ist der Unterschied. Sozusagen dann, zum Freud zwischen der Traum, der Albtraum, der uns heimsucht, sind sozusagen unsere Wünsche, der Ursprung der Hoffnung.
Die dann dreimal klingelt.
Ich musste die ganze Zeit bei, also sozusagen, das ist mir dann auch aufgefallen, ich musste an Benoit Blanc denken. Diesen neuen Detektiv, der gespielt ist von Daniel Craig in den Filmen zum Beispiel Glass Onion. Ich weiß nicht, ob du diesen Film gesehen hast.
Nein.
Es ist sozusagen so eine Art, so eine Detektivgeschichte. Und da geht es immer sozusagen so eine Art Elon Musk-Persönlichkeit, der halt total absurde Ideen hat. Und dann hat er wieder so eine doofe Idee und dann sagt einfach Benoit Blanc, that's such a stupid idea. Und dann antwortet ihm jemand, it's so stupid, it's brilliant. Und dann sagt Benoit Blanc, no, it's just stupid. Ungefähr das ist es. Es ist halt sozusagen diese ganze Bloch-Hegel-Geschichte, ist halt so eine absurde Geschichte.
Es erinnert mich tatsächlich. Die
überzeugt haben lassen, dass es Sinn macht. Aber es macht keinen Sinn.
Es erinnert mich so ein bisschen an so Spiritualität und Manifestieren, dass man quasi, ne, man kann ja was manifestieren, sich wünschen, vorstellen und dann wird es aus der Zukunft ins Jetzt, aus dem Feinstofflichen ins Feststoffliche manifestiert. So ein bisschen. Also ne, man die Utopie als Wunsch und dann kommt sie, muss sie nur richtig gut vorstellen und dann ruft sie an und klingelt an der Tür.
Die Utopie manifestiert sich selbst. Es ist sozusagen nicht, dass wir irgendwie verschiedene Träume haben, die sich über die Zeit verändern können, sondern die Utopie ist so eine Art, auch wenn es vage ist, aber eine an sich von den menschlichen Intuitionen losgelöste Idee, die sich in uns selber manifestiert. Und ich möchte jetzt sagen, ich habe ja versprochen.
In der Form der Intuition, sorry, sie zeigt sich in der Form der Intuition,
wenn sie anruft? Sich in unseren Wünschen. Denn ich habe das ja versprochen, dass ihr eine Definition des Prinzip Hoffnung bekommt. Das ist die Definition. Eine Zukunft, die sich aus unseren Träumen ableitet, angekündigt und dadurch schon im Jetzt anfängt zu wirken und uns dazu motiviert, jetzt so zu handeln, dass unsere Träume auch wahr werden. I kid you not. This is it. Und es ist immer dieses das Problem. Deshalb mag ich Karl Popper so gern. Weil Karl Popper ganz klar sagt, wer Philosophie haben will, schreiben will, sollte das so deutlich und klar wie möglich machen. Ja, und Karl Popper schreibt wahnsinnig eindeutig und klar und deutlich und nennt Hegel einen Scharlatan. Und es gibt halt andere Philosophen, die wahnsinnig schwülstig und dahergelaufen reden. Und ich habe manchmal das Gefühl, das machen sie, um halt so ein bisschen zu verbergen, was ihre eigentliche Grundthese ist, weil ihre eigentliche Grundthese so hanebüchend ist, dass ich nur sagen kann, I don't get it. Hä?
Wahnsinn, dass man da über 1000 Seiten drüber schreiben kann. Und ich habe aber, kannst du einfach noch mal sagen?
Seiten. Über 1000 Seiten könnte so 1003 Seiten sein. Das sind 1600 Seiten.
Und?
Ich bin bereit für Fragen.
Also das Klingeln, das Anklingeln der Zukunftsutopie, ist der schon der Wunsch selbst, oder wie? Der sich dann nach vorne hin manifestiert, oder?
Nach hinten,
also ein Kreislaufwunsch, Manifestationskreislauf. Ein linearer Wunsch. Die aber Hoffnung, der funktioniert nach vorne und nach hinten zurück.
Sag doch mal. Also für die Hoffnung gesehen funktioniert sie nach hinten, weil sie unsere Träume inspiriert. Mhm. Aber für uns ist es dann eine Vorwärtsbewegung auf die Hoffnung zu, genau. Auf die Utopie zu, die am Ende einfach nur so auf uns warten tut, wenn wir alles richtig gemacht haben.
So wird doch ein Schuh draus. Richtig schön.
Logisch ein brauchbarer Begriff der Hoffnung, der uns heute sehr weiterhelfen kann. Vielen Dank. Noch Fragen?
Ich finde es so absurd, dass ich eigentlich keine weiteren Fragen habe, weil es würde jetzt alles nur noch ins Ironische abrutschen. An sich eine süße Definition, irgendwie ziemlich unbrauchbar, weil auch irgendwie nicht beeinflussbar, weil ist ja alles schon da, Wunsch ist da, Zukunft, Utopie ist da. Muss ich ja eigentlich nichts mehr machen, außer zu wünschen. Und der Wunsch wirkt nach vorne und von vorne wirkt die Hoffnung zurück. Basta. Fertig aus. Es ist schon,
Genau.
der Tisch ist gedeckt. Ich muss nichts machen. Hände hoch, Wochenende, gefühlt. So schaut's aus.
Ganz so einfach ist es auch nicht. Wie gesagt, also
Okay.
sozusagen, er hat halt sozusagen, für ihn ist halt die Hoffnung eine Struktur in der Welt. Und er sagt aber auch, dass diese Wünsche, also er hat natürlich ein Problem. Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg kann man sich so angucken, wie, upsala, wie ist das denn passiert? Ja. Und wenn halt die Hoffnung so ein absolut positiver Mechanismus ist, ne, wie kann man dann jemanden wie Hitler erklären? Und er sagt dann halt mehr oder weniger, na ja, man kann das so erklären, dass es halt Wünsche gibt und die können halt benutzt werden und pervertiert werden von grauenhaften Menschen. Und er erfindet dann sozusagen eine neue Art der Hoffnung, nämlich eine, er nennt es dann fundierte Hoffnung oder gelehrte Hoffnung. Und das ist halt die Hoffnung, die uns zur Utopie führt. Das macht jetzt nichts besser. So eine minimale Ehrenrettung gegenüber dem lieben Herrn Ernst Bloch, dem ich es ja übel nehme, dass er dieses Buch geschrieben hat. Und was soll das? Man
Ja,
muss
aber
auch
das ist
sagen,
doch.
das ist der Terry Eagleton, der Hope Without Optimism geschrieben hat, hat auch geschrieben, dass Bloch einfach, also wortpolemisch ist. Woran ich dann wieder an Stephen King denken musste, der mal über sich gesagt haben, dass sozusagen er schreibt, als hätte er Durchfall. Deshalb schreibt Stephen King auch so 1400 Seiten Bücher und so. Ich habe
Voll
es
die
eher
schöne
gerne auf den
Metapher.
Punkt gebracht. Schön, dass wir damit nach Hause gehen,
Ja, aber ich
oder?
finde es total gut, dass du uns jetzt hier mit in einfacher, klarer Sprache das Prinzip Hoffnung ein bisschen näher gebracht hast. Du, ihr da draußen, die Zuhörerin, ihr könnt jetzt auch auf der nächsten Party oder beim nächsten Kaffeekränzchen richtig prahlen mal mit Wissen über Ernst Bloch und das Prinzip Hoffnung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich glaube, ihr habt viel Material dafür erhalten von Finn. Ich bin dir unendlich dankbar, dass du diese Herausforderung angenommen hast, um dich Ernst Bloch anzunehmen und damit wirklich jetzt auch eine schöne, wunderschöne Zeit beschert hast. Ich wünsche mir, dass das bald wieder passiert. Also nicht mit Ernst Bloch, aber mit kleinen Einblicken in die Philosophiegeschichte der Hoffnung.
Macht euch beliebt auf Partys mit kleinen Anekdoten über den Stalinist Ernst Bloch. Ich bin froh, dass dieser Stein aus dem Weg ist für meine eigene geistige Gesundheit. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen.
Yes.
Empfehlt uns weiter, wenn andere Leute auch noch schnieke Definitionen von ansonsten total absurden philosophischen Vorkommnissen haben wollen. Und wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich einfach wieder. Wenn es
Yes, yes,
heißt,
yes.
hallo Hoffnung, die uns aus der Zukunft anruft, um uns zu zeigen, wie wir alles besser machen.
So schön. Bis dann.